Isn't ready. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kickers Radio. Diese Woche sitze ich wieder hier mit Philipp in unserer Mutebox, in unserer Mute-Kabine. Hi Philipp, grüß dich.
Hallo Jan, grüß dich. Herzlichen Dank, dass du wieder den Host machst.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir können es heute gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuspielen. Du kommst ja jetzt gerade zurück aus St. Moritz vor ein paar Tagen. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile ist ein Monat her oder fast ein bisschen länger schon, dass wir den letzten Podcast zu zweit aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben einen großen, wie immer, wenn wir beide uns unterhalten, haben wir einen riesen Themenballon, über den wir sprechen könnten. Bevor wir gleich wirklich mit Inhalten reinstarten, ganz einfache Frage, wie geht's dir jetzt gerade, wenn es draußen auch so langsam wieder ein bisschen sonniger wird?
Mir geht's total gut. Das Spannende ist, dass ich glaube, die Sonnenstrahlen geben jedem Kraft und ich habe am Wochenende des Sonntags genutzt und habe tatsächlich bei uns, wir haben so einen kleinen Balkon oben und da habe ich tatsächlich ein Handtuch auf den Holzboden gelegt und habe mich auch so eine Viertelstunde in die Sonne gelegt, weil es so angenehm ist. Und ja, ich glaube, kann jeder nachvollziehen, wenn das jetzt zum ersten Mal nach dem Winter wieder da ist und schön, an einer windgeschützten Stelle geht das schon gut.
Cool, schön. Ja, ich glaube, man darf definitiv sagen, es geht mehr in Richtung einer Dachterrasse als einem kleinen Balkon.
Bei mir im Büro oben.
Ah, bei dir im Büro oben. Okay, gut.
Den
kenne ich nicht. Ja, okay, gut. Dann andere Sache. Ja. Aber die Sonne oder der Sonneneinfall dort, das weiß ich auf jeden Fall, der ist schon sehr, sehr gut. Oder auch Sonnen. Ich weiß gar nicht, ob man mehr vom Sonnenaufgang oder mehr vom Sonnenuntergang bei euch oben sieht.
Die geht nach Westen raus. Also der Sonnenaufgang passiert sozusagen auf der anderen Seite des Hauses.
Ja, okay, gut. Ja. Verstehe, schön. Ja, aber kenne ich auch jetzt gerade. Ich habe gerade jetzt Freitagabends, als ich selbst auf dem Rad unterwegs war, habe ich Laura erst noch getroffen, gerade als sie zurückkam. Sie war noch ganz dick eingepackt in Lang. Ich hatte schon kurze Hose an, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen und kann das nur bestätigen eigentlich, dass gerade die alle draußen unterwegs sind. Ja, mit einem Lächeln auf dem Gesicht unterwegs sind, Sport machen, sich bewegen, Radfahren, jetzt speziell dann in meinem Fall auch. Und das war echt schön zu sehen.
Ja, ich finde, man merkt noch, dass wenn du jetzt in der Natur unterwegs bist, dass alles noch so diese kalte Energie hat. Ja? Das heißt, wenn du vom Licht in den Schatten fährst, dass es dann doch noch einen richtigen Rucker macht, auch runter von der Temperatur. Aber sonst ist es natürlich herrlich.
Ja, apropos Temperatur, Philipp sitzt mir jetzt heute hier in wintergepuffter Jacke oder ich glaube in einer Übergangsjacke darf man eher sagen und einer Wärmeflasche gegenüber, weil bei uns im Büro ist der Sonneneinfall noch nicht so gut Philipp ist jetzt die Sonne vom Balkon gewöhnt und braucht eine Wärmeflasche, dass sie ein bisschen warm wird. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Ich kann ja mal rüberreichen.
Ja, danke, sehr gut. Das wäre eine gute Idee. Lass uns mal beim Thema Radsport einsteigen für heute. Wir reden so oft über einen Triathlonsport auch, weil du natürlich jetzt seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, schon eng damit verknüpft bist. Man könnte bestimmt sagen 20 Jahre, wenn nicht sogar mehr. Könntest du jetzt mal bestätigen oder nicht bestätigen, ob 20 Jahre hinkommt?
Eine spannende Frage. Ich hab wahrscheinlich vor 20 Jahren meinen ersten Triathlon gemacht. Vielleicht sogar 21, ich glaube nach meinem Abitur.
Ja,
das war 2004. habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und die Trainerseite habe ich ja erst deutlich später. Also ich bin ja eigentlich gar nicht erst im Triathlon-Training gelandet, sondern ich habe am OSP einen Hiwi-Job gehabt und bin dadurch schrittweise erstmal über eine Diagnostik-Sachen da reingerutscht. Genau, aber ab zum Radsport, oder?
Ja, ab zum Radsport, richtig, genau. Auch jetzt Mitte Februar oder Anfang Februar war der Leon Kaiser hier im Podcast. Und wir haben nicht nur an dem Tag vier seiner Räder gefittet, sondern ja auch einen Podcast aufgenommen und auch darüber gesprochen, dass der Leon in einer engen Betreuung, bei der jetzt ja auch schon seit circa 3 Jahren ist. Und beim Leon ist es so, dass er jetzt in den letzten Jahren ja eigentlich ausschließlich im Mountainbike XC-Sport unterwegs war und da auch die Zukunft auf jeden Fall für ihn liegt. Er aber trotzdem jetzt vor 2 Wochen in Girona das erste Mal ein Gravel-Rennen ist. Und das Schöne war auch, wir haben hier sein Gravelrad ein paar Tage vorher gefittet und danach ist er nach Girona geflogen, hatte das Gravelrad mit im Gepäck. Ich weiß gar nicht, ob er das Mountainbike auch dabei hatte oder tatsächlich daheim gelassen hat und ist dort sein erstes 2-Etappen-Rennen, Gravelrennen gefahren. Und ich glaube, die Ergebnisse, da darfst du jetzt gleich mal ein bisschen mehr auch berichten, die waren ja sehr, sehr, sehr positiv, wenn man das noch milde formulieren darf.
Ja, also lass uns mal ein bisschen reinspringen. Leon ist ja schon jetzt eine Weile bei mir und wir zielen ganz darauf hin, eine maximale Entwicklung erstmal im Sport hinzulegen. Für mich ist es ultra spannend, weil ich gesagt habe, ich möchte auch in anderen Sportarten lernen selber. Also es ist gar nicht so, dass nur der Leon lernt, sondern ich vor allen Dingen als Trainer ultra neugierig bin. Ich selbst liebe das Mountainbiken und genau deshalb habe ich mir auch einen Athleten dort gesucht. Und das Spannende ist, ich glaube, Leon ist noch gar nicht ganz da, was er dann auch wirklich am Ende fahren kann im XC-Weltcup. Und hat letztes Jahr mit dem 14. Platz bei der XC-WM, also beziehungsweise im Shorttrack, schon mal gezeigt, was er kann. Und wir haben im Winter jetzt eben ganz speziellen Auftrag. Und zwar, es war so, dass wir jetzt die ersten Jahre wirklich extrem daran gearbeitet haben, die Sauerstoffaufnahme nach oben zu bekommen. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube, wir sind von der 73, 74 auf 84 bis 86 hochmarschiert. Das heißt, der hat jetzt wirklich einen großen Engine eingebaut.
Das ist schon sehr, sehr ordentlich, ja.
Und ja, wir sind uns aber auch im Klaren, dass das notwendig ist, um im modernen Mountainbikesport halt wirklich mitzocken zu können. Und das geht aber auch einher damit, dass man halt extrem viel Energie verbraucht, das heißt mit einer hohen Laktatbildungsrate, die er vielleicht auch von Natur aus schon so ein bisschen mitbringt oder mehr Tendenz Richtung Fast Twitch. Muss man, also wie man es beschreibt, halt sein metabolisches Profil. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtig, das halt zu balancieren, dass er eben aerob auch richtig gut funktioniert und behutsam auch die VO2 reinfährt, weil er natürlich, wenn er aufs Gas geht, mit der Bildungsrate halt auch schnell über der VO2 liegt, von dem wir es fahren kann. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen. Jetzt war aber das, sag ich mal, die Schwierigkeit dadurch, dass das XC vom Profil halt ganz häufig on-off ist, ja. Also das heißt, du fährst entweder weit oberhalb deiner Dauerleistungsmöglichkeiten oder ganz, eigentlich null oder alles, ja. Und das natürlich mit der hohen Bildungsrate sich eben nicht unbedingt.
Ja, das beißt sich so ein bisschen.
Ja, nur wenn du jetzt, also so diese Charaktere von den Rennen, also deswegen hätte ich ihn noch viel früher gerne auch in den Shorttracks gehabt, weil er in den Shorttracks natürlich seine technischen Skills ausbilden kann weiter, das Racen wie in so einem Brennglas üben kann und das dann erst auf die 90 Minuten bringen. Und das ist ja manchmal so ein bisschen von hinten aufgezäumt, ja. Genau, und deswegen waren wir aber mit den XC-Ergebnissen oder XCO-Ergebnissen im vergangenen Jahr nicht so zufrieden. Ja, und natürlich geht es jetzt auch irgendwann in eine Olympia-Qualifikationsperiode rein und deswegen war im Winter jetzt auch so ein bisschen das Thema VO2 hochhalten und Ökonomie ein bisschen herbringen dabei. Und jetzt war das quasi ein erster Step, das Rennen aus dem Wintertraining heraus. Wir haben noch ein Krafttraining parallel laufen lassen, was man natürlich mit einer hohen Bildungsrate irgendwie, was ich jetzt ganz klar in Richtung mehr Rumpfansteuerung, Gesäß, unterer Rücken, reinschiebe, sodass er die Extremitäten schön unter Kontrolle hat, aber die Bildungsrate nicht mehr zu hoch schiebt dabei. Und ja, daraus haben wir jetzt mal Santabal mitgenommen, weil er ins Trainingslager gegangen ist, ja.
Ja, genau. Das war jetzt eine schöne Zusammenfassung, auch von, sage ich mal, oder zumindest eine kurze Zusammenfassung auch von einem Entwicklungsprozess. Ja, auch. Jetzt haben wir trotzdem noch nicht darüber gesprochen, was eigentlich ergebnistechnisch dabei passiert ist. Und das ja auch, man darf ja auch dazu sagen, es gab nicht wenige Teilnehmer bei dem Rennen, jetzt auch im Profifeld, die dieses Rennen nicht nur als ersten Teil der Saison gesehen haben, sondern die auch dieses Rennen in ihrem Saisonverlauf eine gewisse Priorität zuordnen. Ja. Das heißt, es ist ja umso schöner, dass der Leon jetzt am ersten Tag bei der ersten Etappe in die Top 10 gefahren ist und bei der zweiten Etappe am zweiten Tag nicht nur in die Top 10 gefahren ist, sondern auch in die Top 3 und auch dann für einen guten Freund, glaube ich, kann man von ihm sagen, Teamkollegen, mit dem er auch einen Podcast hat, die auch regelmäßig dort was einsprechen, dass er da Zweiter geworden ist und für den Tim, seinen Teamkollegen, den Tim Wollenberg, den Sprint angefahren hat, obwohl er mit Sicherheit auch selbst in der Lage gewesen wäre, konkurrenzfähig mitzusprinten, darf man definitiv so festhalten, gerade mit der hohen Bildungsrate und der enormen Power, die er dann auch über kurze Zeit aufs Pedal bringen kann.
Ja, ich glaube, es ging darum, halt wirklich in Rennen reinzufinden, mit einem guten Mindset in diese Saison zu gehen und sich einfach mal in einer anderen Disziplin dabei zu versuchen. Spannend ist natürlich auch, die Renndauer ist deutlich länger. Wir haben da natürlich andere Verpflegungsanforderungen und das haben wir jetzt so mit so Fahrten, die knapp unterhalb der Schwelle waren, halt jetzt auch vorneweg so ein bisschen provoziert. Also wir haben damit gearbeitet mit hohem Grundlagenvolumen, dann Training kontrolliert unterhalb der Schwelle zu halten, also so zwischen einem Laktat 1,8 bis 2,5 in der Kategorie und da relativ ordentliche Sequenzen zu fahren. Und das ist ja ein Stück weit auch das, was es im Gravel-Rennen, dieses grindige Fahren, würde ich das jetzt mal nennen. Ja. Das auszuprobieren und auf der anderen Seite natürlich die V2 auszuprägen, und dann haben wir auch ganz bewusst halt die Felder, sag ich mal, oberhalb der Schwelle, was man eigentlich so ventilatorische Schwelle 2, Respiratory Compensation Point fahren, was es eben durchaus auch bedarf im XC, aber was natürlich extrem in sein Stärkenmuster reinzählen würde und unter Umständen halt auch genau das wieder aufzieht, haben wir im Winter ausprobiert mit den Pattern, beziehungsweise werden das jetzt auch weiter in die Rennen fahren. Und ich glaube, für ihn war es so, dass man ein Stück weit unbefangen reingehen kann. Dann ist es so, dass das natürlich jetzt noch ein relativ junger Sport ist, das Gravelfahren. Ich glaube, ich habe vor ihm versucht, auch zu jetzt im Nachklapp, wir haben es nochmal besprochen, ja, er kommt jetzt als jemand von einer anderen Disziplin und kann da schon ganz gut mitfahren, in einem Gravelfeld, ja, also wo jetzt auch ein paar Leute dabei sind, die sonst eigentlich so die Spitze auch dieses Sports definieren. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder spannend, dass du am Ende ist es nicht dieses lange Schwelle fahren, sondern die Spikes abkönnen, ja, auch richtig reinhalten zu können und sich da drin gut zu positionieren. Und ja, das, also ich glaube, das lernst du halt im XC fantastisch gut. Und das hat er da jetzt mal ausprobiert. Für ihn war es ultra lange. Ich glaube, am ersten Tag war auch noch ein kleiner Verpflegungsschnitzer drin, sonst wäre das auch sicher noch weiter vorne dabei gelandet. Und deswegen muss er da einmal gut nachladen. Aber das sind ja genau diese Situationen. Also wo wir hinwollen, ja. Also es sind Situationen, in denen er lernen kann, in denen er wachsen kann, in denen er sich ausprobieren kann und dann auch noch von, also fährt er dieses Jahr Avona Bikes und da muss ich sagen, dass ich das coolste Fahrrad, das XC, die XC-Maschine von ihnen finde, weil die einfach technisch einfach ein wunderschönes, XC-Rad ist.
Schönes Rad, ja.
Ja, und er darf jetzt eben auch das Roadbike und das Gravelbike von auch ihnen
beide,
fahren.
Beide tolle Bikes.
Auch ein schöner, eine Bereicherung der Fahrradlandschaft, die Brand.
Definitiv.
Ja,
ich glaube, wir sind beide Fan. haben wir ihm auch direkt natürlich so mitgegeben.
Ja, total. Ich habe sein XC-Bike natürlich letztes Jahr dann schon gleich untersucht und habe mir es genau angeschaut, und also das gefällt mir wirklich gut, und ich glaube auch, dass das Fahrrad wirklich das Potenzial hat, da eben im XC gut mitzuzocken, weil das ist eben auch wichtig, und mit denen hat er jetzt eben auch die Möglichkeit, mal einen Ausflug ins Gravel zu machen und das Fahrrad da eben mal auf Herz und Nieren zu testen, und ja, das hat wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, wir sind uns aber auch einig, dass der Schwerpunkt ganz klar das XC ist, weil der Charme vom XC-Fahren, der ist vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen, ja, weil es quasi kein, wie im Triathlon, ein Altersklassen, das ist ein reiner Elitesport, ja. Man kann das vielleicht mit der olympischen Distanz und der Ironman-Distanz vergleichen. Beim Ironman hast du halt wirklich alle zusammen, ja, und beim XC gibt es eigentlich dieses Altersklassenthema,
gibt,
und XC ist gefühlt auch in Deutschland so ein bisschen tot, ja.
Ja,
und das leider, und das ist schade, weil es meiner Meinung nach eine der vielseitigsten Raddisziplinen ist, weil wenn ihr seht, was die bergab leisten müssen und auf der anderen Seite, was auch bergauf zu leisten ist, ist das schon richtig cool, ja. Und das Gravelfahren ist so ein bisschen der alte Marathon, ja. Und das, ja, ist halt mit einem Hardtail über Schotterpisten ballern und ist cool, ja. Aber so der Sportlehrer in mir, der brennt halt schon brutal fürs XC-Fahren, weil ich das wirklich diese technische Kontrolle, konditionelles Fordern, auch gar nicht diese Ultradistanzen, ja, da kommt auch in mir das hervor, dass ich irgendwie einen 90-Minuten-Rennen oder auch kurze Rennen einfach cool finde, ja. Und ja, das Profil finde ich stark, ja.
Ja, absolut. Und ich kann jetzt selbst auch aus der Erfahrung von dem ein oder anderen Gravel-Rennen jetzt auch letztes Jahr sprechen. Das sind super, das sind coole Events. Und wie du sagst, auf einem Hardtail eigentlich über Schotterpisten prügeln mit den Reifen, die es mittlerweile da auch gibt, wird man auch ordentlich schnell. Also das ist auch durchschnittliche Geschwindigkeiten gehen dann teilweise auch Richtung 40 km/h, je nachdem teilweise. Wenn man sich die flacheren Editionen dann in Belgien zum Beispiel auch mal anschaut, dann ist es nicht unrealistisch, dass da auch einfach das Tempo enorm hoch ist. Das ist auch so ein bisschen der, ja, der Risikofaktor, der erhöht ist im Vergleich zum Straßenradsport, weil so ein bisschen eine technischere Komponente auf jeden Fall noch mit reinkommt. Das kommt ja dem, oder ist dem Leon, der ist auch super zugute gekommen jetzt beim Santa Val, dass er den anderen technisch überlegen war. Können wir, denke ich, definitiv so sagen, an einem Tag dann, an dem auch die Bedingungen, gerade bei der ersten Etappe, es hat am Tag vorher geregnet, es war ordentlich wässrig, matschig, die mussten durch Flüsse durch, eigentlich was, wo ich mir dann auch beim Zuschauen denke, geil, ich würde jetzt selber gerne das Rennen fahren, weil ich auch solche Bedingungen super attraktiv finde. Andere finden natürlich dann lieber, wenn wir jetzt wieder Richtung Ironman denken, möglichst flache Langdistanz in Hamburg zum Beispiel super attraktiv, wo ich sage, hey, da ist irgendwie technischer und abwechslungsreicher Anspruch der Strecke relativ gering. Und ich persönlich würde sagen, boah, ist ja ultra langweilig.
Genau, nur wenn du den Anteil halt anschaust, dass so ein Rennen hat dann was 80, 90 Kilometer oder so, ja. Und du fährst, also du wirst trotzdem keinen 10% Trailanteil haben, sondern das ist tatsächlich, also ich glaube, der Charakter vom Tracker oder vom Santa Val ist ja so, dass es halt diese typischen steilen Girona-Rennen irgendwie gibt, die ganz gerne ausgewaschen sind und auch mal tief werden und ein bisschen loser Untergrund und dann aber wieder lange Sandwege und so weiter. Also das ist der große Unterschied und das ist tatsächlich, glaube ich, vom Charakter wirklich der alte Mountainbike-Marathon, den es ganz gut beschreibt und ja, dass du es halt mit einem coolen, modernen Dropbar-Geometrie fahren kannst und dass es accessible für jeden ist und das macht es aus und was ich glaube ich noch ganz klar sagen möchte, ist halt einfach Radsport im Gelände und der größte Charme, der da noch dazu für mich da hinzukommt, ja, und das ist egal, ob das XC, Enduro oder eben Gravel ist, ich bin raus aus dem Verkehr und und da muss ich sagen, dass das für mich wirklich wie so eine Befreiung, also für mich persönlich, wie so eine Befreiung ist. Also das Straßenrad ist super cool und ich fahre auch gerne Straße. Ich merke nur, wenn ich viel auf der Kette habe und einfach viel Arbeit, dass ich dann eigentlich dieses
Abschalten auch.
Ja, und auch mich nicht darum kümmern, wer jetzt gleich an meiner linken Schulter sehr eng vorbeikommt, sondern diese Freiheit dabei zu genießen. Aber ja, das sind die schönen Spielarten halt. Also der Trend geht zum Zweit-, Dritt- und Viertfahrer.
Genau, richtig. So wie der Leon, der auch mit vier Rädern hier ist. Kann ich so absolut bestätigen. Auch für mich ist es wirklich dann, ich habe schon das Thema Abschalten gesagt, aber ich gehe super gerne raus in den Wald dann für mein Training auf dem Gravelrad. Das Optimum ist dann immer, ich versuche hier Strecken zu finden oder auch wirklich, wenn ich samstags, sonntags länger fahre, dass ich 4-5 Stunden wirklich von den 4 Stunden 3 Stunden 58 im Wald verbringe, nur um von der Haustür loszufahren. Kurz über Straße und danach so straight wie möglich in den Wald und möglichst lange dort auch so zu schaffen, ohne dass ich auf die Straße muss.
Total.
Weil das auch einfach, es gibt einem einfach sehr viel. Noch dieses, sag ich mal, in der Natur draußen sein und dieses echte Gefühl vom Sport, was man ja auch wieder durch Rolle fahren und so ein bisschen los wird teilweise, kommt einfach wieder. Man schafft es wirklich mal, den Gedanken auf freien Lauf zu lassen, was wir auch erleben im Alltag, dass es immer weniger passiert.
Ich glaube, das ist eine Qualität. Also wenn du jetzt wirklich das Rad auch technisch bewegst, also auf der Straße, klar, weil du natürlich die Geschwindigkeit wieder kriegst, wenn du von der Rolle runtergehst, aber ich glaube, technische Trails fahren oder ja Dinge, also das Fahrrad auch wirklich unter Kontrolle zu haben, ist was super Cooles. Und wir haben heute Morgen kurz drüber gequatscht, weil ich gesagt habe, ich bin gestern zum ersten Mal wieder Mountainbike draußen gefahren und bin einfach alleine am Königsstuhl bei uns hier eine Runde gefahren und wer Königsstuhl Trails kennt, ich bin seit einer Weile wieder einfach die Etappen, das ist ein Klassiker hier am Königsstuhl gefahren und bin dann noch den Kurvenkratzer runtergefahren. Das sind zwei sehr schöne Trails, die hier angelegt sind, die auch dankenswerterweise von ein paar wirklich Hardcore-Bikern immer wieder echt in Schuss gehalten werden, die aber ja, mir nach einem Winter, an dem ich dann nicht gefahren bin und kein Enduro angefasst habe oder auch kein XC-Bike, mir wieder alles abverlangen und wenn ich dann wieder gut drauf bin, fahre ich das auf dem XC-Bike runter. So, das ist so ein bisschen das Spiel.
Ja.
Und das ist eine Komponente, die so ein bisschen den Fokus weg von der reinen Ausdauer nimmt, hin zu der Vielfalt, die der Sport dann halt wirklich hat. Also ich merke zum Beispiel heute, dass ich es im ganzen Schulterbereich und so einfach merke, dass ich das gemacht habe.
Ja, kann ich auch für mich jetzt die erste, weil ich jetzt gerade den Januar über relativ viel Zeit auf der Rolle verbracht habe und im Februar dann, weil ich glaube das erste Mal jetzt Januar plus Februar war eigentlich das Wetter wirklich so, dass selbst ich, und du weißt es jetzt von mir, ich fahre eigentlich immer draußen, auch wenn es dunkel ist im Zweifelsfall, auch wenn es regnet. Ich bin wirklich auch auf die Rolle gegangen, einfach weil ich gesagt habe, boah, jetzt bei -3 Grad mich draußen in Schneeregen zu schmeißen, gibt Schöneres bei Dunkelheit. Vielleicht habe ich auch einfach generell, weil ich schon so oft gemacht habe, nicht mehr so die Lust drauf, das mag auch sein. Aber dann auch die erste Runde, die ich auf dem Gravelrad draußen jetzt wieder gedreht habe, hatte ich auch danach so ein bisschen tatsächlich in den Oberarm und in den Unterarm ein bisschen Muskelkater davon, auch einfach, weil ich ein paar Abschnitte dann bergunter gefahren bin, die etwas unebener waren und das war dann auch krass zu sehen. Und auch Richtung technischer Anspruch, wenn wir schon dabei sind, fand ich es für mich selbst persönlich krass, dass das erste Mal jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, dass es mir passiert ist, nach dem Umstieg vom Rollentraining im Winter, wenn auch nur für 1,5 Monate ungefähr, in denen ich wirklich fast gar nicht draußen gefahren bin, die ersten 2, 3 Ausfahrten jetzt draußen wieder, wo das Wetter noch besser wurde, habe ich wirklich gebraucht, um mich wieder so ein bisschen dran zu gewöhnen, an das Feeling auch auf der Straße. Und es war nicht mehr so intuitiv, wie es die letzten Jahre war.
Also diese technische Selbstverständlichkeit, genau. die da ist. Und beim Biken ist es ganz häufig, wie gut du halt zum Beispiel, also ich bin jetzt mit Flat Pedals gefahren, ja, wie selbstverständlich du das Hinterrad mit hochnimmst, also wie du es abziehen kannst. Ja. Und ob du in der Serpentine quasi übers Vorderrad fährst und hinten sauber umsetzt oder so, das ist, ob das geschmeidig geht, ob das kommt, ob das Timing schon wieder stimmt. Und also ein schönes Spiel, ich freue mich auf den Frühling.
Schön, ja.
Auch wenn ich noch ein paar Skitouren Richtung Ostern spekuliere.
Ja, okay, gut, aber das
darauf spekuliere.
Die dürfen ja trotzdem drin bleiben. Ich hoffe mal jetzt für dich oder wir hoffen für dich alle, dass dann auch schneemäßig das gut aufgestellt ist, dass du nicht am unfassbar hochgehen musst, nur für die Skitouren, sondern dass du auch von ein bisschen weiter unten starten kannst. Ich glaube aber, wenn wir nochmal bei dem technischen Anspruch bleiben, sehen wir auch gerade ja bei uns, das ist etwas, was uns durch alle Sportarten übergreifend begegnet, wie sehr wir den Fokus wegnehmen von dieser technischen Komponente und wie sehr der Fokus in Richtung der, du hast es eben schon gesagt, der kardiovaskulären Komponente geht und wir uns Gedanken machen über noch mehr Stunden, wie wir die noch effizienter in welchen Trainingsbereichen verbringen können, aber auch mit Teilnehmerfeldern, ob das jetzt bei Amateur- und Hobbyrennen im Radsport ist oder ob das bei Triathlon-Veranstaltungen ist, die einfach immer voller werden. Ich mache ein Beispiel, Eschborn Frankfurt sind mittlerweile über 8000 Startplätze zu vergeben. Als ich das letzte Mal dort mitgefahren bin, bin ich mit, glaube ich, 1800 vor 3 oder 4 Jahren war das, 2023, waren es auf jeden Fall deutlich unter 2000 Teilnehmer noch. Mag sein, dass es das erste Mal dann auch war, dass es nach Corona wieder wirklich stattgefunden hat, ohne Auflagebedingung. Aber dennoch sehen wir, dass alle Veranstaltungen deutlich ausgebuchter sind und mehr Menschen unterwegs sind. Und auch in Ironman zum Beispiel im Altersklassenbereich müssen wir realistischerweise davon sprechen, dass dort Gruppen unterwegs sind, in denen es wichtig ist, sein Rad zu beherrschen.
Total. Also ich finde gar nicht nur Radbeherrschung, sondern tatsächlich würde ich sagen, dass wenn du es motorisch wirklich gut beherrschst, auch wenn sich das, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass es bei mir ein bisschen einschläft dann über einen Winter oder wenn ich einfach wenig Zeit habe, ich glaube tatsächlich saß ich wahrscheinlich letztes Jahr im Juli, August das letzte Mal auf dem Mountainbike ernsthaft. Aber das sind Dinge, die ich natürlich nicht verlerne, ja, und wohingegen ich zum Beispiel natürlich dann aerob schnell abbaue. Das ist klar, nach 2 Wochen merkst du das gewaltig, ja. Und das ist aber schön, solche Sachen sich auch bewusst drauf zu schaffen. Und das habe ich auch immer wieder gesagt, dass ich mir eigentlich sehr gerne immer wieder neue Sportarten suche, die ich versuche, bis zu einer gewissen Qualität mir dann drauf zu schaffen. Und häufig ist das, ich sag mal, aus dieser Gesundheitsbrille, ja, und nur auf dieses lange Strecke und so weiter gemünzt, ja, aber diese motorische Komponente, die Komponente, dass das auch eine Qualität ist, gewisse Sachen dabei zu können, eine Kontrolle zu haben. Ich finde tatsächlich, Kontrolle ist ein schönes Wort dafür, weil du tatsächlich die Geschwindigkeit dann zulassen kannst, wenn du es auch unter Kontrolle hast. Ja,
ja, genau, dann entsteht Sicherheit,
ja,
wenn man selber spürt.
Ja, genau. Und das ist auch nicht jeden Tag gleich, sondern man muss sich da reinspüren, was vielleicht die Sinne heute zulassen, nachdem ich zum Beispiel immer mit der gleichen Brennweite vorm Rechner saß und plötzlich muss man sehen, ja, kurzfern, permanent scharf stellen, was anspruchsvoll ist. Und das halt auch wieder in eine Koordination zusammenzubringen. Und das finde ich total reizvoll. Und ja, das lerne ich eben nicht, wenn ich nur am Neckar meine GA-Sachen, die super wichtig sind, um um steady Sachen reinzufahren, um einen gewissen Shape dabei auszuprägen, ja, aber eben das andere auch mit drin zu haben, und dazu bin ich dann halt auch viel zu sehr verspielt, um mir das wegzunehmen.
Ja, gut, ja, auch das kann ich wieder, mir geht es da ähnlich, und auch jedes Mal, wenn wir zusammen auf den Rädern unterwegs waren, war es eigentlich so, dass wir beide nicht gar nicht mehr die Stücke, die es bergauf ging, genossen haben, sondern eher mehr die Stücke, die es bergab geht. Und man dann auch, ich persönlich hier in Heidelberger Umgebung, eigentlich immer, wenn ich im Training unterwegs bin, versuche ich meine Runden auch so zu legen, dass ich nicht nur schöne Abschnitte habe, die bergauf gehen, weil auch das fahre ich super gerne. Auch das genieße ich sehr, aber auch wirklich Abschnitte, wo ich weiß, da ist zu bestimmten Zeiten dann auch, je nachdem, wann ich am Tag loskomme, auf den Strecken wenig los, dass ich auch die Abfahrt so genießen kann und dann gerne auch mal austeste, was denn so das Limit ist, was dann auch immer spannend ist zu sehen, dann auch wenn ich mit anderen unterwegs bin und auch wenn wir bei den Educations unterwegs sind, auch bei der Road Education, wo wir dann erstmal relativ leicht, in Anführungszeichen, anfangen mit den Elementen, um zu erspüren, wie kann ich mein Rad eigentlich bewegen oder soll mein Rad mich steuern, steuere ich mein Rad? Was macht einen Blick für oder wie funktioniert eine Gewichtsverlagerung? Du hast jetzt eben schon auch die Motorik dafür angesprochen. Auch so Sachen wie zum Beispiel Hand-Auge-Koordination oder auch das mit dem Blick. Du sagst den ganzen Tag auf den Rechner schauen und wirklich den Rechner 20 Zentimeter von sich weg haben. Oder im schlimmsten Fall, man sitzt irgendwo auf der Couch und hat das Handy 15 Zentimeter von den Augen weg und muss danach wieder wechseln. Das ist, glaube ich, wirklich was ich persönlich für mich sagen kann, was ich nicht gedacht hätte, dass sich das so schnell auch bei mir dann zeigt, so wie ich es jetzt dieses Jahr das erste Mal wirklich erlebt habe, aber dann auch einfach eine Realität ist, die wir gar nicht, wir merken gar nicht diesen langsamen Verfall so ein bisschen.
Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt Verfall, sondern es ist, also im Nervensystem ist, if you don't use it, you lose it, gilt da einmal, dann ist das Auge, das wird auch genauso von 5 Muskeln gesteuert, ja, und diese Präzision, so, wenn ich halt immer nur eine Brennweite eingestellt habe, dann ist es eben nicht wie so beim Teleobjektiv, dass ich das hin und her stellen kann, sondern mir tatsächlich dieses Scharfstellen immer wieder auch trainieren muss, und das, natürlich kann man das jetzt über ein Neuroathletik-Training machen, ja, dass ich irgendwie hier Pencil-Push-Ups oder ähnliche Dinge mache. Das ist schön für eine Aktivation, bringt auch sicherlich was, aber natürlich ist es das Use It, ja. Also ja. Das kann man auch sagen, von Tischtennis, also jeder Ballsport, jeder Teamsport fordert da die Sinne einfach extrem, ja. Und klar, und ein Arbeitsalltag ist da einfach drin, und ich glaube, diesen Sachen so zu begegnen und sich da auch immer wieder entweder fortzubilden oder in diesen Details dran zu erglühen und Freude zu haben, das auszuprobieren und damit eben die Bewegungsqualität zu schulen, weil das ist, also präventiv gedacht ist das ja, gibt's die machen eine Fallschule oder, aber je stabiler das Gleichgewicht ist, umso höher die Lebenserwartung sozusagen. Es ist nicht nur die VO2, die jetzt immer in diesem Longevity-Kontext irgendwie ventiliert wird, sondern das sind eben auch solche Parameter, die mit reingehen. Und ich mag mich so nicht bei der Argumentation. Ich finde es eigentlich viel schöner, weil eigentlich die Liebe zu dem Sport oder zu den Bewegungen. Ja. Genau.
Ja, und die Freude dabei spüren. Ja, absolut. Und die Freude ist ja auch eine Freude, dann immer wieder Neues zu lernen, weil ja auch mit jeder, das ist ja das Schöne dann auch jetzt beim Radfahren speziell, wir haben es beim Laufen auch, wenn wir auf unterschiedlichen Untergründen unterwegs sind. Jede Situation ist wieder komplett neu und wir können ganz viel, entweder fährt man dieselbe Abfahrt 20 Mal runter, man lernt jedes Mal nochmal was Neues über die Straße. Gerade speziell finde ich es dann wieder super ansprechend, wenn eine Straßenqualität nicht perfekt ist, sondern wenn schon das ein oder andere Schlagloch drin ist und man sich dann auch eine Linie suchen muss und dann auch jedes Mal lernt, welche Linie ist denn jetzt vielleicht besser als eine andere Linie.
Auch das geht fast wieder ins Lernen, weil du im Prinzip nur lernst, wenn du Zwangssituationen, also die ist richtig falsch und du brauchst eine Rückmeldung dazu. Und genau. Wenn es egal ist, was du machst, dann lernst du auch Brei. Ja, und,
ja genau, richtig, ja. Ja, und auch wir waren ja jetzt, letzte Woche waren Lisa, Carla und ich in München, um auch nochmal einen Vortrag oder vielleicht kann man sagen, eigentlich einen Kongresstag mitzumachen, der wirklich von 9 Uhr morgens bis ungefähr 18 Uhr abends ging, wo es auch darum ging, um die Gehirnleistung beim Lernen und auch wie eng verbunden ist denn eine Gehirnleistung mit einem Erlernen von Bewegung. Inwiefern hat Bewegungslernen dann wieder einen Abtrag auf eine Gehirnleistung vielleicht oder wie ist es vielleicht auch nicht da? Das war auch sehr spannend zu sehen, weil wir uns dann auch angeschaut haben, was hat es für Einflüsse, wenn wir mehrere Aufgaben zur selben Zeit bewältigen müssen und dann auch nicht nur praktisch eine Matheaufgabe lösen und gleichzeitig etwas mit dem Blick verfolgen, sondern auch eine Bewegungsaufgabe lösen und dabei gleichzeitig eine Matheaufgabe lösen.
Ja, total. Und das ist, also es sind ja so Elemente, wo eine Theorie der Neuroplastizität, die glaube ich in den 90ern so richtig stabil wurde, sich immer mehr halt auch ins praktische Handeln mit implementiert. Das ist cool und
ja. Ja, das ist super cool, weil vor allen Dingen da ja auch unterschiedliche Ansätze, Theorien des Lernens dann auch an dem Tag eine Rolle spielen. Jetzt ist es so, dass wir beide auch Sport studiert haben und beide auch jetzt wissen, es gibt seit vielen Jahren dann auch immer von einem, ich weiß gar nicht von welcher Uni er kommt, ehrlich gesagt, aber geht auch in die Richtung der Theorie des differenziellen Lernens. Heißt gar nicht nur Lernen durch immer mehr Wiederholung derselben Sache, sondern auch bewusst dem Körper unterschiedliche Aufgaben geben und auch dem Gehirn unterschiedliche Aufgaben geben, um Gelerntes zu festigen. Was auch spannend ist, weil natürlich wir häufig dann in Absolutitäten verfallen zu denken und sagen, hey, eine Bewegung, wenn ich die 7 Millionen Mal mache, dann werde ich in der Bewegung sehr, sehr gut werden.
Ja, also und das sind wir aber bei den Sachen, ja, natürlich, wenn es an die Weltspitze geht, kommst du da nicht drum herum. Aber wenn diese motorische Vielfalt natürlich eben dazu auch zu einer besseren Repräsentation führt und du bist immer wieder dem Begriff, den wir schon häufiger benutzt haben, unsere Toolbox, ja. Ihr packt eure Werkzeugbox mit uns und wenn der Handwerker, also er möchte möglichst viele Probleme lösen, ja, das geht halt nur, wenn er möglichst viele Werkzeuge zur Verfügung hat und ja, wenn ich halt nur einen Hammer als Werkzeug habe und dann eine Schraube in die Wand bringen muss, ist es halt, es klingt so platt, aber es passt halt immer wieder.
Stimmt.
Und das zu setzen ist, glaube ich, enorm spannend, ja.
Ja, also auch da war ein Tag mit vielen spannenden Inhalten dann dort vor Ort auch für uns. Vieles, was wir dann auch neu lernen durften oder teilweise auch Auffrischung von Wissen aus dem Studium, was man schon mal gehört hat und dann sich erinnert hat, ah ja, das habe ich schon mal so in der Form gehört. Oder auch als ich dann einen Vortrag hörte, wurde ich erinnert an eine Studie, die ich dann auch damals schon im Studium selbst gelesen habe und mich erst dann wieder daran erinnert habe, dass ich sie dann auch mal zitiert habe in der Arbeit.
Und das, was du jetzt gerade machst, und genau deshalb geht ihr ja, also es waren alle uns, also unsere Vollzeittrainer waren alle gemeinsam da in München. Und ich glaube, das ist ja genau das, dass man über solches Wissen auch sein eigenes Wissen immer wieder Neues ordnet. Also es geht um quasi eine eigene Ordnungsvorstellung, erstmal die wieder zu challengen, um dann mit einem anderen Blickwinkel nochmal auf die Sache drauf zu schauen. Und ich glaube, das finde ich cool, dass ihr das gemacht habt und dass ihr da wart. Und ich glaube, das wird sicherlich in den nächsten Coaches Calls bei uns intern noch einen Nachhall finden, wie wir damit umgehen, wie wir die Sachen weiter implementieren in unsere Programme.
Ja, absolut. Wenn wir nochmal, lass uns nochmal kurz zurückspringen zum Radsport. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, als wir jetzt über den Leon auch gesprochen haben, dass sich ja auch in den letzten Jahren ist relativ klar ersichtlich, dass sich das Anforderungsprofil im Radsport ändert. Ich glaube, es ist nicht nur im Radsport offensichtlich, aber gerade da, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, und du hast auch den Punkt der VO2 gemacht und eine Schwellenleistung, die immer mehr auch an Bedeutung verliert. Klar sind wir uns, denke ich, einig darüber, wenn jetzt für auch die Leute da draußen, die dann beim Radsport natürlich auch eine Tour de France oder eine dreiwöchige Rundfahrt im Kopf haben, dass wir nicht drum herum kommen, dass Sportler dort mit einer gewissen Schwellenleistung einfach mehr oder more likely sind, wenn man so sagen mag, durch eine Zeit von mehreren Tagen durchzukommen. Das muss man, denke ich, klar so sagen. Aber auch da sehen wir ja immer häufiger, nicht umsonst purzeln auch Zeiten immer mehr in Regionen rein oder Zeitdauern, um Anstiege zu bewältigen, werden immer kürzer. Je kürzer die Zeitdauer wird, die man irgendwo hochfährt, desto höher kann die Intensität ausfallen. Das heißt, das ist mit ein Faktor, warum zusätzlich mal zu allem Technischen, zu allen Reifen, Aerodynamikoptimierungen, die man auch nicht wegschieben sollte, passiert dort ganz stark etwas. Und du hast das eben nur kurz mal angedeutet mit, man muss in der Lage sein, dann auch mal kurz richtig drauf zu drücken und dann aber auch danach, wenn man in den Grundlagenbereich zurückfällt, dass man sich erholen kann.
Ja, ich glaube, es sind Renndynamiken, die abgebildet werden und die mit, also entweder sie mitgehen zu können oder sie sogar mitschreiben zu können, ist natürlich das Schöne, ja. Und wir sehen das eindrücklich und wir sehen das aber in sehr unterschiedlichen, also wirklich, ich glaube, man sieht es auf den 1500 bei der Leichtathletik, man sieht es auch auf den 5000, ja, wo eigentlich am Ende der Kick entscheidet, ja. Also man hat natürlich ein hohes Tempo in irgendeiner Form zu gehen, aber dass jemand das in einem mittleren Tempo wegzieht, ist sehr unwahrscheinlich, sondern tatsächlich wird es oft, also mit dem Kick der letzten 400, 200, da entschieden. Das Gleiche sehe ich tatsächlich im XC, dass es immer wieder um diese Extremspitzen und dass wieder das kurze Erholen davon geht, plus eben natürlich, je höher meine technischen Fertigkeiten sind, da durchzukommen, das zu haben. Ähnlich sieht es auch im Profi-Triathlon aus, ja. Bei den Herren noch mehr als bei den Damen im Augenblick, aber dass man halt diese Spikes mitgehen muss, um dann wieder in den Mittel zu finden, ja. Aber wer da sozusagen nicht dabei ist und das abwettern kann, wird da eben Mühe haben, ja. Da darf man jetzt dieses Jahr gespannt sein, was die 20-Meter-Regel für einen Einfluss darauf hat. Das könnte.
Bin ich auch sehr gespannt drauf, ja.
Ja. Hat man ja in Teilen schon bei der T100 gesehen, nur dass wir einfach da nur diese sehr begrenzten Felder haben, ja. Aber es wird sicherlich insbesondere auf nicht selektiven Strecken die Hermetik dieser Felder auflösen, ja?
Ja.
Die es sonst hat. Es wird eine höhere Durchlässigkeit auch für, ja, fürs Renngeschehen einfach sehr, sehr spannend dabei. Und klar, wenn du jetzt Frühjahrsklassiker anschaust, da gewinnt der mit dem besten Kick. Also egal, ob das jetzt gerade in Belgien die Rennen sind, mit den kurzen, giftigen Anstiegen. Sind genau das die Faktoren, in die das da reingeht und wie weit jemand so diese, sag ich mal, 2 bis 8 Minuten Leistung, die ist das schon brutal. Und das dreht sich dahin, ja. Und natürlich, das geht dadurch, dass wir die Kohlenhydrate haben.
Ja.
Also in der Verfügbarkeit und auch dann wieder aufzufüllen. Es ist nicht so, dass das Rennen durchweg überall schneller geworden ist. Nur wenn dann eine Gruppe eben vorne geht, die sich dann einig ist, dann entstehen natürlich auch Dynamiken, die sich in der Zeit dann niederschlagen. Ja,
ja, richtig. Ja. Und es geht dann auch gerade natürlich in Richtung jetzt am länger werdenden Rennen gar nicht mehr um einen Best Average, sondern weg von einem Best Average. Und das ist natürlich jetzt was dann auch wieder bezeichnend ist für einen Triathlon-Sport. Wir haben das jetzt, ich weiß gar nicht, ob letzte Woche oder vorletzte Woche auch im Coaches Call auch nochmal an einem aktuellen Beispiel auch wirklich besprochen im Vergleich mit von vor 15, 20 Jahren. Und uns da auch nochmal angeschaut, wie wurde damals geraced, wie wird jetzt geraced, was hat sich verändert. Das sieht man da relativ deutlich, dass da mehr Punch drin ist und dass da einfach die Energieverfügbarkeit natürlich, wir sprechen da auch oft drüber, der Limiting Factor ist. Aber vielleicht auch nochmal in der Richtung, glaube ich, darf man nochmal sagen, Appell an alle da draußen, bitte nicht nur, weil Kohlenhydrate der Limiter sind, einfach versuchen, die Kohlenhydratmenge jetzt aufs Enorme ins Training hochzuschrauben, sondern das Ganze unterliegt immer noch einer gewissen Individualität, dass ihr bitte auf jeden Fall für euch herausfinden solltet, gerade wenn ihr euch auch an sehr hohe Mengen dann hineinwagt. Es kann gut sein, dass ihr es gut vertragt. Kann genauso gut sein, dass ihr es nicht so gut vertragt und erstmal ein bisschen, ich sage immer so schön, Strudel im Tank, was natürlich dann nicht so geeignet ist.
Yes.
Gut, Philipp hat mir gerade die Wärmeflasche rübergegeben, jetzt ist mir warm geworden. Wir wollten euch ja einmal mitnehmen da rein, ein bisschen Restwärme ist noch drin. Wenn du jetzt mal, ich möchte gerne nochmal für heute nochmal ein bisschen beim Radsport bleiben. Du hast jetzt Erfahrung im Radsport gesammelt, nicht nur mit dem Leon, sondern auch durch unterschiedliche andere Athleten. Wir nutzen jetzt natürlich auch den Leon. Danke Leon an der Stelle dafür, weil du jetzt erst da warst und wir den Leon jetzt beide gut kennen. Du natürlich nochmal deutlich, deutlich besser als ich. Aber auch, du hast jetzt selber auch für was sehr Schönes über deine Lernkurve oder auch dein Lernen jetzt im Radsport mitgesprochen, weil du ja auch von dem, was du selbst im Sport gemacht hast, zwar auch auf dem Mountainbike unterwegs warst und noch bist, aber wahrscheinlich mehr aktive wirklich Leistungssport-Vergangenheit im Triathlon-Sport hast. Wenn du das jetzt nochmal so für dich so ein bisschen zusammenfassen müsstest. Ich weiß, es ist vielleicht eine große Frage, aber was hat sich für dich jetzt auch so ein bisschen in der Entwicklung im Radsport, was du im Profisport vor allen Dingen jetzt miterlebst, verändert vielleicht oder welche Entwicklung siehst du gerade?
Ich sehe eigentlich die klarste Entwicklung, dass dieses immer mehr Menschen mit einem coolen Mindset die richtigen Sachen zur richtigen Zeit trainieren. Und dann es ist es ja wieder wie so ein Baukasten. Und das sehen wir, also dass diese weg von Beliebigkeit hin in eine Struktur und dass daraufhin auch eine Leistung erwartbar ist und dass wir uns dann über Trainingsdurchführungsqualität unterhalten, dass wir uns, dass das kein Selbstzweck ist jetzt, dass ich sehr pedantisch Rückmeldungen auch auf Einheiten gebe, weil ich weiß, dass wenn man Muster schreibt, auch gewisse Muster zu erwarten sind und eben auch, wenn du beliebig das machst, und da würde ich sagen, dass zum Beispiel der Zeit, in der ich den Sport gemacht habe, das ganz viel erstmal beliebig war und jetzt beim Radsport ist ja, das ist eigentlich schon sehr lange ja verfügbar, dass du mit dem Powermeter wirklich eine tolle Rückmeldung dazu bekommst und das ist wirklich ja, egal ob drinnen oder draußen, kannst du es im Prinzip, kannst du solche Sachen wirklich schreiben, ja, und wenn jemand beide Terrains vor der Nase hat, und das ist also Leon lebt in Freiburg beispielsweise, ich glaube, es gibt wenige Städte, die so. Heidelberg ist sicherlich auch noch sehr prädestiniert fürs Radfahren, weil du die Möglichkeit hast, in Neckartal, Rheinebene, Berge Freiburg, und das Gleiche hast du in Freiburg eben auch mit dem Schwarzwald noch besseres Bergterrain vor der Nase und auf der anderen Seite halt eben auch wirklich die Rheinebene oder dann sogar auf der anderen Seite die Vogesen noch mit im Zulauf und dann bist du in der Lage, eigentlich jede Trainingsvorgabe auch so umzusetzen und das ermöglicht es, selbst mit einer gleichbleibenden Stundenzahl höhere Qualität einzubringen und das führt zu einer schnelleren Entwicklung, ja. Und gerade im Ausdauerbereich, ja. Und das ist der Weg der letzten 15 Jahre sicher. Klar, mit unterschiedlichen Sachen, die dann noch dazugekommen sind, ja. Aber das lässt sich halt immer besser tracken, lässt sich schön darstellen, lässt sich dann eben individualisieren auf die Person und auf das Rennprofil. Mhm. Und die schreiben regelrecht Muster, auf die sie dann adaptieren. Und ja, das machen international viele. Und wenn dann auch noch mehr Talente reinkommen, ja, dann und wenn ein Talent noch sehr gut arbeitet, dann passiert ganz viel. Das ist schön zu sehen, ja. Und klingt jetzt vielleicht hier und da spacig von den Sachen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es ist eine ganz gute Entlastung, dass es wirklich sich dann, ja, nicht nur 10 Tage das so zu machen, sondern 50, 100, 300 Tage oder auch wirklich über Jahre solche Muster zu schreiben, da wächst echte Qualität heran. Ja,
ein bestehendes, funktionierendes System für Athleten und Athletinnen aufzubauen, was über lange Zeiträume funktioniert. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel dann dafür für langfristige Entwicklung, weil viel trainieren in kurzer Zeit, das funktioniert immer ganz gut und dann kommt aber irgendwann das große Down. Und das sorgt natürlich dann für entweder im besten Fall noch Stagnation oder im Regelfall tatsächlich ja für einen Dip in der Performance, die wirklich dann runtergeht und auch gesundheitlich dann Einschränkungen, die irgendwann spürbar werden. Ja, ich glaube, was spannend wird in den nächsten Wochen, werden wir das ein oder andere Mal nochmal über den Radsport auch sprechen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast, der einen oder anderen Gästin, wenn man so sagen darf, um da auch nochmal nicht nur die Sichtweise von uns beiden jetzt hier aus Coaches-Sicht drauf zu sehen und zu, besser gesagt, zu hören, ja ehrlich gesagt, sondern auch mal aus zusätzlich zum Leon jetzt auch nochmal von der Athletin auch zu hören, wie das gerade im Profifeld aussieht und wie auch gerade da Entwicklungen sind oder auch wie man umgeht im professionellen Sportalltag heutzutage, in dem einfach viele Möglichkeiten da sind und man trotzdem es versuchen darf, bei sich zu bleiben.
Yes. Bei sich bleiben ist, glaube ich, auch noch ein cooles Thema. Mhm. Ich ziehe dich noch in den Triathlon mit rüber.
Ja, sehr gerne.
Wir haben die Woche, ist von Rico rausgekommen, mhm. Macht seine erste Langdistanz.
Mhm, stimmt.
Saisonplanung steht da so ein bisschen mit drin. Der ist, im Augenblick ist er noch mit dem Erdinger-Team auf Mallorca. Mhm. Ich freue mich schon, wenn ich ihn wieder in die Finger bekomme. Dass,
das glaube ich.
Um dabei ein paar Sachen nochmal gemeinsam nachzuschärfen. Aber, und ich glaube, das ist wirklich spannend, dass er sich in Rot versuchen wird dieses Jahr. Und die, ja, neben den Mitteldistanzen, die er sich schon ganz gut angeeignet hat, ist sicherlich das ein ganz wichtiges Element zur Weiterentwicklung. Das Feld der Herren in Rot wird natürlich extrem gut besetzt sein.
Ich glaube, das wissen jetzt auch alle, die zuhören.
Ja, und das ist für Rico, glaube ich, eine riesige Chance, ganz viel zu lernen, mhm. Sich da einzubringen. Und klar, natürlich ist es auf einer super großen Bühne, das Debüt auf der Langstrecke zu geben, ohne etwas zu müssen, mhm. vielleicht. Ja, also in dem Feld, weil in dem Moment, in dem da ein Christian Blumenfeld oben dran steht, Patrick, sind die Champions der letzten Jahre da, die ja. Das Geschehen diktiert haben, die Weltmeisterschaften gewonnen haben und. Und das Spannende ist, da einfach mal mitzuspielen und mitzumachen und zu erleben, was verändert sich an den Dynamiken dabei. Und ich glaube, das wird ein aufregendes Projekt, was wir jetzt auch wirklich aus dem Mitteldistanztraining erstmal so angehen werden. Und dieses Jahr ganz klar die Mitteldistanz natürlich im Fokus bleiben wird. Und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, wirklich mal Rotluft zu schnuppern. Kanalluft.
Kanalluft zu schnuppern, nein, ist Kanalwasser zu trinken.
Nein, die Kraft dieser Veranstaltung zu spüren. Und das hat der Rico ja auch schon gezeigt, dass er selbst ohne Publikum bei der T100 sich sehr, sehr gut selber angehen kann. Und ich könnte mir vorstellen.
Rico ist ein Racer, würde ich sagen.
Brutaler Racer. Ja, und aber dieses Racer-Gehen dann eben auch mit dem Rückenwind vom Publikum mhm. eben nochmal mitzunehmen. Da bin ich gespannt, wie das rote Publikum den Rico aufnimmt.
Ich freue mich schon sehr drauf, wenn er dann auch dort sein wird. Ja. Ist ja auch für dich, ich weiß gar nicht, wann du in den letzten Jahren nicht in Rot warst, aber ist ja auch für dich dann cool, wenn du dort mit Rico die erste Langdistanz dann hast, weil du natürlich die Umgebung auch super kennst. Und ist ja auch so ein bisschen wie, es wird nicht so sein, wenn du jetzt selbst nach Rot kommst, dass du dich fragst, hey, wie kann ich mich um gewisse Dinge kümmern? Du weißt, wo alles ist.
Ja, total. Und ich glaube, das ist natürlich auch noch eine schöne Sache, dass man keine Weltreise machen muss, um eine Langstrecke zu machen, weil da wird schon ohnehin mehr als genug Unbekannte geben. Und für ihn ist es von Leipzig keine unendlich weite Anreise, für mich von Heidelberg nicht. Und das ist, glaube ich, ein Match da drin und das kommt da gut rein,
ja. Ja, cool. Ja, ich bin mir sicher, dass natürlich auch seine Family wird ja mit Sicherheit auch mit anreisen dann. Das ist ja dann auch für ihn zusätzlich nochmal ein cooles Event werden wird, um da auch wirklich, wie du sagst, einfach die positive Energie dann auch mitzunutzen. Bei allem Wettkampf- und Performance-Druck, der mit Sicherheit auch zu einem Zeitpunkt mal spürbar werden wird, Das darf man ja definitiv auch nicht wegschieben, glaube ich.
Genau, und dann hast du noch eingangs gesagt, dass wir gerade aus St. Moritz zurück sind. Jetzt ist heute Laura nicht hier, sondern ich kann ein bisschen
Freier sprechen. Nein, Spaß beiseite. Wenn Laura das hört, wir sprechen uns nächste Woche dann drüber.
Ja, genau, aber ich glaube, du wirst mit Laura auch noch genug andere Themen haben, aber für Laura, nee, man könnte es auch anders sagen, für Laura beginnt jetzt quasi die Freiluft, also die Saison auch wieder aufs Rad zu gehen. Sie hat das Canyon SRAM Trainingslager gemacht, jetzt waren wir 3 Wochen in der Höhe. Was insgesamt darauf abzielt, natürlich eine bestmögliche Blutbildung, eine Höhenkette auch schon wieder übers Jahr zu setzen dabei. Sie hat echt viele Kilometer auf Langlaufskiern nochmal da oben sammeln können.
Bedingungen waren gut, ja.
Genau, es war einfach richtig schöne Winterbedingungen, ohne dass es so richtig eisekalt war. Ja, und am Ende hat sie sich halt auch wirklich für die Zeit zurückziehen können und ganz intensiv da arbeiten. Ja, würde ich sagen, Block gelungen, können wir von weiter marschieren.
Cool, ja, ich glaube es jetzt, als ich selbst Freitag unterwegs war auf meiner Trainingsrunde, wir haben kurz vorher noch telefoniert, ist das erste Mal jetzt seit 2 Jahren, seitdem ich hier rund um Heidelberg lebe, ist mir Laura auf dem Rad begegnet und ich glaube, es gibt relativ wenige, wir nehmen mal den Max Walscheid noch mit raus, der mit Sicherheit auch alle Straßen hier in der Umgebung kennt, aber sonst würde ich sagen, dass Laura auf jeden Fall wahrscheinlich alle Straßen hier schon mal abgefahren hat. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich selbst wahrscheinlich die meisten Straßen hier kenne. Ich freue mich immer über neue Entdeckungen. Also falls jemand da draußen jetzt noch ganz besondere Geheimnisse hat, gerne teilen. Da freue ich mich sehr drüber. Aber es war dann auch Lust, musste ich dann auch schmunzeln, dass wir das erste Mal dann im Training aufeinander getroffen sind, jetzt seit 2 Jahren. Obwohl wir eigentlich beide mit Sicherheit nicht nur einmal die Woche übers Jahr gesehen wirklich draußen hier in der näheren Umgebung unterwegs sind. Ja, ich glaube, ich freue mich jetzt dann schon nächste Woche, wenn ich mit Laura dann auch einen Podcast aufnehme und wir dann vielleicht auch ein bisschen über die Zeit jetzt in St. Moritz, aber auch über ganz, ganz viele andere Dinge sprechen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es keine zu lange Folge wird und dass ich sie mit zu vielen Fragen löchere, die sie hoffentlich alle gerne beantwortet. Für heute, glaube ich, wir nähern uns langsam der Stunde. Hast du für heute noch ein Thema, was dir auf der Seele liegt, was du loswerden möchtest, wo wir nochmal drüber sprechen sollten? Weil ich denke, wir könnten noch weiter sprechen über die Zeit in St. Moritz und du hast jetzt gerade schon Blutbildung und Co. mit reingenommen. Da schrillen bei mir natürlich schon wieder die Alarmglocken und ich würde gerne meinen Senf dazu geben. Aber ich weiß auch, dass wir uns, ja, sage ich mal, ein bisschen disziplinieren dürfen, nicht alles auf einmal zu erzählen oder dass in dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben, nicht alles an Infos auf einmal rauskommt. Lass uns doch die Folge für heute einmal abschließen. Danke dir, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wir können jetzt beide gleich nochmal kurz rausspringen in die Sonne. Es scheint nämlich die Sonne hier. Philipps Rad steht schon bereit, mein Rad steht auch schon bereit. Philipp wird sich auf jeden Fall gleich draufsetzen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt gleich draufkomme oder erst später. Aber ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch allen
ein schönes Wochenende.
Genau, eine schöne Zeit in der Sonne, weil, glaube ich, fast überall gerade die Sonne mehr und mehr Einzug bekommt. Also genießt es draußen beim Sporttreiben oder beim Spazieren oder beim auf dem Balkon liegen und einfach nur die Sonne auf den Körper scheinen lassen. Und bis bald.
Schönes Wochenende, macht's gut. Danke dir.
Dankeschön.